D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Und ich klaue euch heute fast 2 Stunden eurer Zeit ohne schlechtes Gewissen. Es gibt so ein schönes altes Wort, das heißt Kavaliersdelikt, und es steht für etwas, das zwar verboten ist, was illegal ist, aber irgendwie auch doch eher eine Bagatelle. Wird meist zusammen verwendet mit, das ist kein Kavaliersdelikt, aber ganz ehrlich, so ein paar gefühlte Kavaliersdelikte haben wir doch auch alle auf dem Kerbholz, oder? Schwarzfahren in der U-Bahn zum Beispiel oder auch mal private Kopien machen auf der Arbeit. Sich heimlich freuen, wenn uns die Kassiererin zu viel Geld zurückgibt und nichts sagen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Leute, die machen da einen regelrechten Sport raus, was mitgehen zu lassen, Handtücher im Hotel zum Beispiel oder Gläser in der Kneipe oder vielleicht auch noch mehr. Nach dem Motto, damit schade ich ja keinem und ich habe irgendwie meinen diebischen Spaß. Darüber wollen wir heute reden, warum sich Klauen und Fälschen manchmal so verboten gut anfühlt. Vor allem dann, wenn wir es eigentlich gar nicht nötig haben. Der Reiz des Verbotenen ist unser Thema in der Redaktionskonferenz. Ich bin Verena von Keitz. Schön, dass ihr dabei seid.
D-Radio Wissen.
Stehlen, das lernen wir ja schon als Kinder, ist nicht in Ordnung und die meisten von uns halten sich ja auch daran. Doch, wenn man mal genauer nachfragt, dann kommen tatsächlich viele Geschichten ans Licht. So war es auf jeden Fall bei uns in der Redaktion in Vorbereitung auf diese Sendung. Wir haben uns unterhalten über diesen Reiz des Verbotenen und die diebische Freude, die es manchmal bereitet, wenn man irgendwie ja jemand anderem ein Schnippchen schlägt und vielleicht verbotenerweise etwas mitnimmt. Und schnell hatte tatsächlich auch wirklich jeder von uns eine Anekdote parat. Sogar die, von denen man das jetzt nicht unbedingt erwartet hätte, wie zum Beispiel unser Reporter Johannes Döbbelt.
Ich sehe nicht nur harmlos aus, ich bin's eigentlich auch. Ich habe mich noch nie geprügelt, wurde erst 2-mal geblitzt und wenn mir die Kassiererin zu viel Wechselgeld gibt, dann gebe ich ihr das auch zurück. Manchmal bin bzw. war ich allerdings schon ein bisschen unartig.
Ladendiebstahl.
Der Anfang waren saure Gurken, also Fruchtgummi. Das habe ich mitgehen lassen. Vielleicht mit 10 oder so. Später kamen eine Schachtel Zigaretten und ein paar Mercedes-Sterne hinzu. Die wahre Klauzeit, die ging aber erst mit Star Wars Episode 1 los. Zum Kinostart 1999. Meine Freunde und ich waren große Fans und wir wollten unbedingt diese kleinen Sammelbildchen zum Aufkleben haben. Also haben wir uns die im Supermarkt um die Ecke zusammengeklaut. Und zwar haufenweise, bis wir 2 Sammelalben fast voll und noch zig doppelte Sticker übrig hatten. Erwischt wurden wir nicht. Wobei, jetzt ist es natürlich raus, gesendet im Radio. Guten Tag.
Hallo, grüß Sie.
Hallo, Frau von Braunschweig.
Hallo.
Ich lasse mich lieber mal beraten bei Bettina von Braunschweig, Fachanwältin für Strafrecht in Köln. Mein Hemd habe ich vorher extra noch gebügelt.
Ich würde sagen, vor jedem Gerichtsverfahren, vor jedem Richter würden Sie einen ganz hervorragenden Eindruck machen.
Danke. Aber wie ist das denn jetzt mit der Klauzeit in meiner Jugend? Damals wären wir wohl mit einer Verwarnung oder schlimmstenfalls mit Sozialstunden davon gekommen. Aber kann mich das auch heute noch treffen?
Also so Bagatellstrafen, zum Beispiel ein Diebstahl, verjährt nach 5 Jahren. Da gibt es bestimmte Sachen, weshalb eine Verjährung nochmal unterbrochen wird. Aber da würde heute sicherlich nichts mehr passieren.
Sehr gut. Blöderweise habe ich aber noch mehr Dreck am Stecken.
Klauen im Büro.
Naja, also Klauen würde ich das jetzt nicht nennen. Ich meine, diese praktischen Kugelschreiber kann man ja schon zu Hause ganz gut gebrauchen. Und mal so ein paar Seiten im Büro für den Privatgebrauch ausdrucken, das kann ja wohl auch nicht so schlimm sein.
Auch das ist ja erstmal ein Diebstahl und da sollte der Arbeitgeber, da kann der Arbeitgeber einen Strafantrag stellen. Es gibt natürlich auch durchaus Situationen, wo auch wegen Kleinstdiebstählen dann eine arbeitsrechtliche Kündigung ausgesprochen worden ist. Von daher sollte man da wirklich außerordentlich vorsichtig mit sein.
Die Zeche prellen.
Bitte nicht falsch verstehen, ich bin niemand, der einfach abhaut, ohne seine Getränke zu bezahlen. Diese Bar da in Münster, die war aber einfach schlecht organisiert. Also brechend voll und nur ein Kellner für alle Tische. Erstmal dauert es fast eine Stunde, bis er 3 Bier bringt, obwohl wir 4 bestellt haben. Das letzte kommt trotz höflichen Nachfragens leider gar nicht mehr. Und auch als wir am Ende dann bezahlen wollen, kein Kellner in Sicht. Nicht mal an der Theke. Also raus, aufs Fahrrad schwingen und schnell weg. Ist das dann trotzdem sowas wie Diebstahl?
Die sogenannte Zechprellerei wäre eher ein Betrug als ein Diebstahl. Dass man ja quasi den Wirt oder den Kellner darüber täuscht, seine Rechnung zahlen zu wollen und es nicht möchte. Wenn so ein Wirt gar nicht kommt, dann gäbe es vielleicht Probleme mit dem Vorsatz. Aber das ist wieder so eine Einzelfallentscheidung, die kann man so generell gar nicht beantworten.
Kiffen.
Ist bei mir zwar schon eine Weile her, aber das hat ja nur wirklich jeder schon mal gemacht. Und so ein paar Gramm Gras für den berühmten Eigenbedarf, die interessieren doch sowieso niemanden.
Jeder denkt, kleinste Mengen vom Marihuana-Konsum ist nicht strafbar, das stimmt aber so nicht. Nur bei kleinen Mengen kann von der Strafvollstreckungsbehörde von der Bestrafung abgesehen werden. Das können sie tun, aber wenn es sich häuft, dann kommt das auch durchaus mal zur Anklage.
Bettina von Braunschweig erzählt mir von einem Kiffer, der 7-mal Marihuana gekauft hat. Nicht viel, nur für den Eigenbedarf. Der wurde am Ende aber zu einer Geldstrafe von immerhin 1.500 Euro verurteilt.
Und jetzt?
So, jetzt wissen Sie ja ziemlich viel über mich, was ich so verbockt habe in der Vergangenheit. Haben Sie jetzt einen schlechten Eindruck?
Nein, ich sehe hier in meiner Praxis auch noch ganz andere Kaliber. Und,
also ich bin vielleicht zu Ihren sonstigen Mandanten,
völlig
Klienten.
Völlig harmlos.
So, jetzt erzähle ich das ja alles im Radio tatsächlich, wenn es dann gesendet wird. Wenn das jetzt jemand hört von der Staatsanwaltschaft zum Beispiel und sagt, den kriegen wir jetzt dran, können Sie mich da wieder raushauen?
Na klar, ich würde mein Bestes geben.
Glücklich, wer solche Kontakte hat. Wer weiß, was sonst noch passieren würde. Nee, im Ernst. Es ist natürlich schon klar, dass diese Sachen, die Johannes erzählt hat, nicht besonders schwerwiegend sind und zudem auch verjährt. Aber wir vergessen nicht, sie sind illegal. Obwohl, manchmal vergessen wir es doch ganz gern. Und manchmal werden die Grenzüberschreitungen tatsächlich auch sehr viel heftiger. Ihr hört gleich eine Geschichte von jemandem, der im Skiurlaub total über die Stränge geschlagen hat. Gemeinsam mit seinen Freunden hat er sich quasi einen Pauschalurlaub zusammengeklaut. Verboten gut, unsere Redaktionskonferenz. Ich zögere gerade so, weil ich mich mit meinem lieben Kollegen Uwe über Urlaub unterhalten habe und da fällt mir die Geschichte passend zu unserer Sendung ein. Ich war mal vor vielen Jahren mit drei Bekannten in Holland zelten, ein Wochenende im Sommer. Ich kannte die anderen tatsächlich nicht so gut, das sage ich jetzt nicht zu meiner Entschuldigung, sondern es war wirklich so. Und bald stellte sich raus, für die war es irgendwie tatsächlich ein Sport, überall was mitgehen zu lassen. Im kleinen Supermarkt in Strandnähe, da wurde dann die Flasche Champagner mal irgendwie unter die Jacke gesteckt und im Café wurde die Tasse nach dem Kaffeetrinken mitgenommen. Und weil sie auch die ganze Zeit darüber redeten und das irgendwie permanent so ein Thema war und auch so eine diebische Freude da mitspielte, war es bei mir dann auch irgendwann so weit. Ich habe einen Löffel mitgehen lassen im Café. Einfach so. Und in dem Moment war die Idee, dass das echt doof ist, einfach sowas mitzunehmen, war auch total sinnlos, die war einfach ziemlich weit weg. Danach war meine Klaukarriere aber schon schnell wieder beendet. Wie gesagt, ich bin nicht so ganz super abgebrüht, aber durch diese Geschichte weiß ich einfach, dass das für manche wirklich wie eine Art Sport oder Spiel werden kann, wo man sich gegenseitig vielleicht immer mehr auch aufheizt. Und gelegentlich wird es dann auch ein richtiger Selbstläufer. Man kennt fast keine Grenzen mehr, so wie bei Martin, der eigentlich anders heißt und vor mehreren Jahren mit Kumpels in Snowboardurlaub gefahren ist.
Wir waren zu viert damals, saßen im Zug in Richtung Österreich zum Skifahren. Wir hatten uns in eine Hütte in einem Gletschergebiet eingemietet und die Hütte war so ziemlich das Einzige, was wir voll bezahlt haben. Die Liftpässe zum Beispiel für die Woche haben wir uns mit gefälschten Presseausweisen aus Thailand ergaunert. Wir haben einfach im Vorfeld bei der Presseabteilung angerufen, uns für Fotografen eines Szene-Magazins aus dem Ruhrgebiet ausgegeben, ein Fax geschickt und an unserem ersten Urlaubstag die Liftkarten abgeholt. Damals haben wir uns nicht geschämt, im Gegenteil. Wir waren stolz darauf, etwas umsonst zu bekommen, wofür andere zahlen mussten. Heute hätte ich schon Bammel nur bei dem Gedanken an das, was ich da gemacht habe. Aber es kommt noch krasser. Zwei der Jungs, die mit waren, hatten ziemlich Routine darin zu stehlen und abzuziehen, wie wir es genannt haben. Dabei war es nicht so, dass sie klauen mussten, weil sie arm oder in Not waren. Nein, es ging um eine Art diebischer Freude, auch um Rebellion. Und es hat so viel Spaß ausgestrahlt, dass ich mitgemacht habe. Ich kann mich erinnern, wie einer von uns oben auf der Piste plötzlich der Meinung war, seine Snowboard-Boots seien zu alt. Wir sind in einen Laden rein, mein Kumpel hat sich bedienen lassen, hat neue Boots anprobiert, eine andere Größe verlangt. Und als die Bedienung im Lager verschwand, habe ich ein Zeichen gegeben und wir sind einfach aus dem Laden rausgelatscht. Haben die alten Schuhe stehen gelassen, die Boards angeschnallt und sind Schuss ins Tal gefahren. Eine ähnliche Nummer haben wir auch mit Boards gemacht. Wir sind nie aufgefallen, haben uns unverwundbar gefühlt und uns hinterher kaputt gelacht, wie einfach es wieder gewesen war. Heute rede ich mir ein, dass ich ja immer nur dabei war, dass ich nie selbst etwas geklaut habe, außer im Supermarkt. Ich rede mir auch ein, dass es ja nie Privatpersonen waren, die wir beklaut haben, sondern immer nur Läden, das Skigebiet oder Hotels. Ich sage mir auch, dass viel Alkohol im Spiel war und viele Joints, aber das ist Quatsch. Es waren Straftaten, für die ich ins Gefängnis hätte gehen müssen. Vor allem die eine Geschichte eines Nachts war viel zu heftig. Wir kamen aus der Disco, es war spät, wir waren betrunken und uns fiel ein nobles Hotel auf. Wir wollten schauen, ob wir reinkommen und was es dort gab. Die Tür war offen, wir sind in den Skikeller, sind rumgeschlichen, haben uns so nah wie möglich rangewagt an die Stimmen, die aus dem Speisesaal kamen, nur um den Nervenkitzel zu haben. Haben Leihbretter geklaut und sind wieder raus. Aber es hat nicht gereicht in dieser Nacht. Beim nächsten, noch größeren Hotel haben wir die Bürotür ausprobiert. Sie war offen. Wir sind rein und was wir dann gemacht haben, war echt Schwachsinn. Wir haben einen Computer mitgenommen, einfach unter den Arm geklemmt und weg. Und in dem Moment habe ich sogar damals schon gedacht, dass wir zu weit gehen, dass diesen Rechner ja noch nicht mal jemand benutzen kann. Aber wir sind nicht geschnappt worden. Wir haben uns nach dieser Nummer zwar schon verrückt gemacht, aber bis zum Ende kam keine Polizei vorbei. Nichts ist passiert. Das Diebesgut haben wir nach Deutschland geschmuggelt und sind danach unserer Wege gegangen, als wäre nichts gewesen. Die Geschichte von damals erzählen wir uns noch immer. Heute kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass wir damals so einen Mist gebaut haben.
Ein Snowboard-Urlaub ohne große Schuldgefühle. Wir haben es protokolliert. Heute ist die ganze Sache verjährt, aber sicher, wenn wir das so hören, war das keine Bagatelle. Und darüber sprechen wir auch gleich ausführlicher mit einer Kriminalpsychologin. Ich habe einen Freund, der bezahlt nie in der U-Bahn und er rechnet sich das so schön. Wenn ich da mal erwischt werde, dann habe ich vorher so viel gespart, dass es sich wieder ausgleicht. Ja, andere brüsten sich auch gerne mal damit, Fahrkarten für die Deutsche Bahn zu kaufen. Da ist das Schwarzfahren ja schwer, aber man kann trotzdem tricksen. Zum Beispiel von Hannover bis Wolfsburg nur eine Fahrkarte kaufen, kurz vor Wolfsburg einschlafen und dann unbehelligt nach Berlin fahren, wo man eigentlich hin will. Das ist eine schöne Geschichte von Horst Evers, von dem Autor aus Berlin. Aber ich kenne tatsächlich auch eine Frau, die das öfter schon so gemacht hat und sich dann, wenn sie es mir erzählt hat, ins Fäustchen gelacht hat, dass es geklappt hat. Mit dem Argument, ach ja, wenn die Bahn auch immer teurer wird. Sabine Novara ist Kriminalpsychologin von der Universität Köln und sie beschäftigt sich viel mit dem Thema, was Menschen antreibt, also auch jenseits von den üblichen Verdächtigen wie Habgier, Hass und Eifersucht, Gesetze zu übertreten. Und sie ist jetzt am Telefon. Schönen guten Abend, Frau Novara.
Guten Abend.
Frau Novara, kennen Sie dieses Argument, dass man vor sich selber sowas wie Schwarzfahren rechtfertigt, weil ja die Preise zum Beispiel so hoch sind?
Ja, das ist eine ganz normale Rechtfertigung, sage ich mal, weil man eben meint, damit im Recht zu sein, was ja tatsächlich so überhaupt nicht ist, denn die Allgemeinheit zahlt ja immer mit. Das heißt, man schädigt eigentlich auch andere damit.
Das Geldargument ist das eine, wenn man sagt, es ist zu teuer, aber es ist ja nicht immer nur das Geld, das man dabei spart, also worum es den Leuten geht. Ja. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es auch wirklich um dieses Austricksen geht, ah, ich fahre jetzt schwarz und ich werde nicht erwischt, höhöhö.
Ja, das mag schon sein, das mag ja auch für den einen oder anderen ein Vergnügen sein, nur muss man dann auch sagen, dass das ja ein merkwürdiges Vergnügen ist, weil es auf die Kosten anderer geht, nicht nur materiell gesehen, sondern weil man dann ja auch noch Spaß daran hat, dass man die anderen ja auf den Arm nimmt, vereimert, sich für klüger hält oder sonst etwas und das ist ein etwas fragwürdiges Vergnügen.
Welche Rolle spielt denn dabei, würden Sie sagen, der Reiz des Verbotenen? Also wie sehr steckt das in uns Menschen drin, doch auch immer mal wieder so kleine Übertretungen zu machen?
Sicherlich haben die meisten Leute Spaß daran. Und es gibt ja auch viele Situationen, wo das, ja, sag ich mal, unproblematisch ist. Oder wenn es schief geht, dann schadet man nur sich selber. Also man denke mal an die Geschwindigkeitsübertretung, wo man sagt, hier ist jetzt aber eine ganz glatte Strecke, es gibt gar keinen Grund, dass das jetzt auf 100 begrenzt ist. Und wenn dann jemand schneller fährt, gut, der kommt dann vielleicht in eine Radarfalle und dann hat er selber den Schaden zu tragen. Das ist dann vielleicht nochmal eine andere Geschichte bei einer Übertretung, wo ich, wenn, dann nur mir selbst schade, als wenn es eben auch darum geht, dass ich ja anderen etwas tue. Auch wenn das vielleicht jetzt marginal ist, aber erstmal passiert ja anderen dadurch etwas.
Wobei das Beispiel ja besonders interessant ist, weil ja gerade bei diesen Radarfallen und so weiter, da hat man ja das Gefühl, dass Autofahrer wirklich so darauf setzen, dass sie sich zum einen gegenseitig warnen und aber eben kurz vor der Radarfalle, wenn sie sie kennen, abbremsen, ja, und danach wieder volle Pulle aufs Gas gehen.
Ja.
Das heißt, in dem Fall ist wahrscheinlich demjenigen, der Auto fährt, nicht bewusst, was es für einen Sinn hat mit der Radar.
Richtig, denn es gibt ja auch Übertretungen, wo ich sagen würde, da ist es dann vielleicht sehr problematisch, wenn man zu schnell fährt. Also wenn man sich überlegt, eben durch ein Wohngebiet mit 100 zu heizen, da würde ich sagen, da ist dann auch diese Übertretung nicht mehr eine, die jetzt nur subjektiv Spaß macht, sondern die gefährdet halt andere Personen. Und da würde ich das halt auch nochmal anders bewerten.
Wir haben in dieser Sendung eben die Geschichte gehört von einer Gruppe junger Männer, die geplant haben, umsonst durch ihren Urlaub zu kommen und dabei vor kaum etwas Halt gemacht haben.
Ja.
Was würden Sie sagen, was hat die vor allem angetrieben?
Um es genauer zu sagen, ist es immer schwierig mit Ferndiagnosen, man müsste mit denen im Einzelnen sprechen. Aber grundsätzlich muss man eben auch sagen, dass da schon gewisse unsoziale oder wie man es fachmännisch sagen würde, dissoziale Verhaltensweisen mit eine Rolle spielen. Denn es ist ja nicht so, dass diese Geschichte aus der Not herausgeboren ist, wie das vielleicht bei einem Mundraub ist. Ich habe Hunger und habe kein Geld, mir ein Brötchen zu kaufen, sondern wo es schlichtweg nur um das eigene Vergnügen geht, es sich möglichst schön zu machen und das dann auch noch auf anderer Leute Kosten.
Wobei ja die trotzdem versucht haben, das Ganze zu rechtfertigen, nach dem Motto, ich schade damit ja keinem, der Lift fährt ja trotzdem. Und,
ja, das das ist wie das Schwarzfahren. Wenn das alle täten, dann könnte der Liftbetreiber nicht existieren. Beziehungsweise die Frage ist ja auch, wie wird die Finanzierung gerechnet? Der braucht eine bestimmte Auslastung. Also es ist schon so, dass auch wenn ich es nicht direkt merke, ich jemandem schade. Und häufig wird das ja auch so gesagt, wenn ich in einem Tante-Emma-Laden stehle, dann ist das schlimm. Tue ich dasselbe in einem Kaufhaus, dann schade ich einem großen Konzern, das ist weniger schlimm. Und das ist so ein Rechnen mit zweierlei Maß.
Wenn jetzt ein Jugendlicher anfängt, so zum Beispiel als Mutprobe Eddings zu klauen im Kaufhaus, das war in meiner Schulzeit so ein beliebter Sport, wie groß ist denn dann das Risiko, dass er da dran bleibt? Also dass er dann tatsächlich zum Langfinger wird, der das regelmäßig macht?
Würde ich erstmal so nicht sehen. Also irgendwelche, sage ich mal, Jugendsünden hat nahezu jeder von uns mal begangen. Das gehört teilweise mit dazu, auch zur Pubertät und zum Aufbegehren. Die Frage ist natürlich, mit welcher Regelmäßigkeit passiert das und hat das dann auch einen Verlauf, wo es dann eben nicht beim Edding bleibt, sondern der Edding der Einstieg ist und man feststellt, stehlen ist günstiger als kaufen und es dann immer weitergeht. Aber wie gesagt, es ist eine eher kleine Gruppe, wo man sagen kann, die bleibt dabei.
Wie bringt man ihn am besten davon ab, zu jemandem, der sowas macht? Was würden Sie ihm sagen?
Ja, ich würde das genau mal mit ihm thematisieren, wie das so ist, wenn ich ihm beispielsweise etwas wegnehme. Selbst wenn er hat doch genug CDs und trotzdem würde er es vielleicht komisch finden, wenn ich mich da einfach bediene und mir eine davon wegnehme. Oder wenn ich an sein iPhone oder irgendwie was anderes ginge. Also normalerweise ist es so, dass die dann sehr empört reagieren, wenn man ihnen dasselbe tut, aber umgekehrt meinen, sich das Recht nehmen zu können, das gegenüber anderen oder der Gesellschaft zu tun.
All diesen Beispielen, von denen wir jetzt gesprochen haben, ist aber da gewissermaßen gemeinsam, dass die Leute versuchen, ihr Verhalten auch vor sich selber zu rechtfertigen und sehen es deshalb nicht als illegal an. Es gibt aber auch andere, die ja durchaus offensiv damit umgehen, dass sie Gesetze übertreten und die sich auch darüber im Klaren sind, dass ihr Verhalten nicht gesetzeskonform ist. Wie zum Beispiel der Kunstfälscher Wolfgang Beltracchi.
Ja.
Wie unterscheidet sich sozusagen jemand, der relativ selbstbewusst dazu steht, dass er Gesetzesüberschreitungen macht, von jemandem, der das vor sich selber irgendwie rechtfertigen will?
Also von der Grundstruktur sind die sich extrem ähnlich. Bei Herrn Beltracchi kann man vielleicht sagen, dass der mit der Eitelkeit von Menschen, die sowieso schon sehr viel Geld haben, da etwas gemacht hat. Aber unterm Strich ist es eigentlich auch nicht viel anders.
Welche Haltung ist Ihnen eigentlich am liebsten von jemandem, der ein Gesetz übertreten hat? Also wie muss man sich vor sie stellen, damit sie das meiste Verständnis aufbringen?
Also erstmal habe ich relativ wenig Verständnis für Gesetzesverstöße. Nicht von Berufswegen, sondern es ist ja, wir haben ja die Gesetze aus ganz guten Gründen. Und insofern denke ich, regeln sie ja eigentlich ganz gut unser Allgemeinwesen und Wohl. Und es gibt sicherlich nur wenige, die ich sehr problematisch finde und ja, wo ich dann auch fragen würde, muss man da verstoßen oder kann man auch anders versuchen, damit umzugehen, um seinen Protest zu zeigen. Aber das ist auch eine Frage, die man, sage ich mal, so allgemein gar nicht beantworten kann. Da müsste ich schon ein Beispiel von Ihnen kennen.
Okay, das müsste ich mir jetzt noch überlegen. Da läuft uns die Zeit aber davon. Vielen Dank erstmal für das Gespräch. Kriminalpsychologin Sabine Novara über die Art, wie wir Grenzüberschreitungen und Verstöße vor uns selber rechtfertigen wollen.
Ich danke Ihnen.
Wenn ich in der U-Bahn bin und ein Kontrolleur kommt, was in Köln tatsächlich selten stattfindet, dann zucke ich kurz zusammen obwohl ich eine Fahrkarte habe. Die kaufe ich nämlich immer. Und wisst ihr, wieso ich immer eine Fahrkarte kaufe? Klar, einmal bin ich wirklich eher schissig und habe Angst, erwischt zu werden. Und dann habe ich aber auch noch einen Hund. Und diesen Hund kann ich immer umsonst mitnehmen im öffentlichen Personennahverkehr. Und das finde ich so nett, dass ich die hohen Preise in Kauf nehme. Wenn ich es mal ehrlich betrachte, irgendwie rechtfertige ich ja damit vor mir selber, warum ich nicht schwarz fahre. Ist schon ein bisschen verrückt eigentlich. Es hat auf jeden Fall einen Reiz, Grenzen zu übertreten, sich clever zu fühlen, dass man das Kontrollsystem ausgetrickst hat. Und wir sprechen heute darüber in der Redaktionskonferenz, warum es sich verboten gut anfühlen kann, zu tricksen, zu betrügen, zu stehlen oder auch zu fälschen. So wie Wolfgang Beltracchi, der berühmte Kunstfälscher, der vor 3 Jahren verurteilt wurde.
Das war ja eine Art Konzeption. Das war auch Gestaltung, Inszenierung mit meiner Frau. Eine Art Performance für 2 Personen. Und wir haben uns da köstlich beamüsiert.
Man hört ein bisschen den Spaß, den er bei der ganzen Sache hat. Und von ihm hören wir gleich noch mehr. Gegen 7:55. Ich bin Verena von Keitz. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und wir hören die Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen verboten gut. Wir reden darüber, was es für einen gewissen Reiz ausübt, sich zu bereichern an Dingen und zu denken, naja, so schlimm war das eigentlich alles gar nicht. Wir leben ja bekanntlich im Zeitalter des Teilens. Und womit hat das angefangen? Wohl mit dem File-Sharing. Audios und Videos ins Netz stellen und anderen die Möglichkeit geben, das runterzuladen. Allerdings so richtig, also wenn wir uns mal Gedanken darüber machen, so richtig teilen ist das ja überhaupt nicht, denn eigentlich ziehen sich die anderen eine Kopie, eine Vervielfältigung. Und das Problem, die muntere Vervielfältigung, passt nicht zusammen mit dem Urheberrecht. Und weil es aber so einfach ist mit dem File-Sharing, gibt es so viele Menschen, die es machen. Und dann gibt es die Abmahnung. Philipp Obladen ist Anwalt in Köln. Er ist spezialisiert auf Medienrecht und hat sehr viele Mandanten, die File-Sharer sind. In den letzten Jahren, glaube ich, so 5.000.
Genau, das ist richtig. In den letzten Jahren 5.000.
Herr Obladen, können Sie mir in einem Satz sagen, wie illegal ist File-Sharing?
Also File-Sharing ist illegal, richtig illegal. Es ist nämlich Diebstahl am geistigen Eigentum.
In jedem Fall?
In jedem Fall, ja.
Ich habe mal gehört, im Zusammenhang mit CDs, die man ja eigentlich auch nicht brennen soll, und irgendwann kamen die Brennprogramme dann da drauf und so, dass man eigentlich für den privaten Gebrauch dann doch mal so eine Kopie ziehen kann, wenn man sie zum Beispiel Papa oder dem Bruder oder der Freundin geben will. Gibt es da so ein bisschen so eine Grauzone?
Also beim File-Sharing gibt es so eine Grauzone nicht, denn es ist eben dann nicht mehr für den Privatgebrauch, weil, um Ihr Beispiel mal aufzunehmen, man teilt es dann nicht mehr mit Papa oder mit Opa, sondern mit der ganzen Welt, mit völlig unbekannten Menschen. Und deswegen ist File-Sharing vom Recht auf Privatkopie nicht mehr umfasst.
Wie erleben Sie das denn, bevor wir uns jetzt nochmal denen zuwenden, die es machen, wie erleben Sie die Gegenseite? Wird da manchmal auch moralisch argumentiert, so nach dem Motto, denkt mal an die Urheber?
Nein, also das ist ganz interessant eigentlich, weil diejenigen, die für die Urheber abmahnen, überhaupt nicht mit der Moralkeule ankommen, sondern, und das ist auch das Problem, was viele File-Sharer mit den Abmahnungen haben, da steht ziemlich schnell und ganz eindeutig drin, dass es ums Geld geht. Und ja, also es wird teilweise der Eindruck erweckt, dass es wirklich eine Geldeintreiberei ist und das stößt vielen File-Sharern dann tatsächlich auch sauer auf.
Wie ist das denn? Ihre Mandanten, die zu Ihnen kommen, sind wahrscheinlich auch eher jünger. Sehen die sich denn zu Unrecht verfolgt?
Also File-Sharer gibt es eigentlich in jeder Altersgruppe. Wir haben natürlich die Jugendlichen, wir haben aber genauso gut auch den 70-, 80-jährigen Rentner, der beim File-Sharing ertappt worden ist.
Ja, immer diese Volkshochschulkurse für ältere Menschen.
Ganz genau. Ja, die Rentner sind ziemlich fit im Internet. Naja, also so ein wirkliches Unrechtsbewusstsein gibt es in der Regel nicht. Denn die meisten sagen, naja gut, das ist ja so schön einfach gewesen. Und außerdem ist das ja für jeden verfügbar, so eine File-Sharing-Plattform. Es ist nicht so wirklich das Gefühl da, dass man was Verkehrtes gemacht hat. Im Gegenteil, der schwarze Peter wird ganz schnell den Abmahnkanzleien zugeschoben, die dann als Abzocker bezeichnet werden, als Betrüger und noch viel Schlimmeres. Das Unrechtbewusstsein ist bei den File-Sharern in aller Regel erstmal nicht da.
Sie als Anwalt, versuchen Sie denn da ein Unrechtsbewusstsein bei denen zu wecken? Oder wie konfrontieren Sie sie mit ihren Taten?
Also natürlich ist das relativ schwierig, wenn ein File-Sharer schon im Kopf hat, naja, so richtig verboten ist es nicht, eigentlich ist es nur so ein bisschen verboten, ist es sehr schwierig, die dann vom Gegenteil zu überzeugen. Aber natürlich weise ich schon darauf hin, dass das eigentlich Diebstahl am geistigen Eigentum gewesen ist, was die da gemacht haben. Einige sind ziemlich schnell einsichtig, andere weniger, aber das merken die schon relativ schnell, dass es dann doch verbotener gewesen ist, als sie angenommen haben.
Würden Sie denn glauben, dass die keine CDs im Laden mitgehen lassen würden, die Leute, die bei Ihnen landen?
Also bei den allermeisten kann ich tatsächlich ausnahmsweise als Anwalt für meine Mandanten mal die Hand ins Feuer legen. Nein, die würden in einem Plattenladen keine CDs klauen.
Vielleicht, weil sie auch nicht mehr in Plattenläden gehen.
Das kann gut sein. Nein, aber es hängt einfach damit zusammen, dass es im Internet eben kein körperlicher Gegenstand ist, um den es da geht, sondern was sehr Abstraktes.
Was man ja im Zusammenhang mit dieser ganzen Diskussion um Urheberrecht, File-Sharing und Abmahnung und so weiter auch immer gerne hört, ist dann sozusagen von Seiten derjenigen, die halt die Dateien tauschen und miteinander hin und her schieben, dass sie dann gerne auch mal so das Argument vorbringen, ja, wenn die Musikindustrie keine vernünftigen Modelle entwickelt fürs Internet, dann sind die irgendwie auch selber schuld. Ist Ihnen das auch schon begegnet?
Ja, das hat natürlich ein bisschen abgenommen, weil die Musikindustrie relativ viel getan hat, um vernünftige Modelle zu entwickeln. Also es gibt aktuell im Musikbereich sehr viele vernünftige Modelle, bloß die kosten in aller Regel Geld. Und das ist natürlich auch so eine Auffassung von vielen File-Sharing. Pauschal, alles was Geld kostet, kann kein vernünftiges Modell sein.
Was war das teuerste File-Sharing, was Sie in der letzten Zeit so hatten, also für einen Mandanten?
Also die höchste Forderung ist gewesen, ich meine mal so um die 2500 Euro, da ging es um ein Musikalbum, also gut 12 Titel.
Oh, da kann man sich viele CDs von kaufen.
Da kann man sich sehr viele CDs von kaufen und man kann sich auch sehr viele Musikstücke legal für runterladen.
Philipp Obladen, Rechtsanwalt in Köln, ist auf Medienrecht spezialisiert und vertritt viele File-Sharer, die oft noch die Einstellung haben, dass sie gar nichts Unrechtes tun. Und gleich hier kommt ein Mann zu Wort, der genau wusste, dass er was Illegales tut und sich dabei einen tierischen Spaß gemacht hat. Der verurteilte Kunstfälscher Beltracchi. Heute dreht sich hier ja alles bei uns um die diebische Freude, auch am Verbotenen, wenn wir Gesetzesübertretungen begehen. Unser Redakteur Sebastian Rahms hatte die Möglichkeit, im Vorfeld der Sendung mit einem Mann zu sprechen, der vor einigen Jahren für einen wirklich Riesenwirbel in der Kunstwelt gesorgt hat. Er hat für den Jahrhundertskandal im Kunstgeschäft verantwortlich gezeichnet. Wolfgang Beltracchi wurde dann verurteilt. Und Sebastian, du hast die genauen Daten zu der ganzen Geschichte.
Ja, er wurde am 27. Oktober 2011 hier vom Landgericht in Köln wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs zu 6 Jahren Haft verurteilt und seine Frau Helene zu 5 Jahren. Beide durften ihre Haftstrafe im offenen Vollzug absitzen und Wolfgang Beltracchis Reststrafe wurde vor ungefähr 1,5 Monaten am 9. Januar auf Bewährung gesetzt.
Offener Vollzug heißt irgendwie, er muss nachts im Gefängnis sein und tagsüber dann rausgehen.
Genau, man kann morgens raus, dann unterwegs sein und abends muss man wieder heimkommen.
Genau, schön brav um 10 Uhr oder so. Aber nochmal zurückzukommen auf das, wozu er dann verurteilt wurde, gewerbsmäßiger Bandenbetrug, das klingt ja irgendwie jetzt für mich ziemlich nichtssagend. Kannst du nochmal erzählen, was er sich genau zu Schulden hat kommen lassen?
Ja, also Wolfgang Beltracchi hat sage und schreibe 35 Jahre lang, so hört man es immer, Bilder anderer Künstler gefälscht und mit Hilfe seiner Komplizen, man hört oft der sogenannten Beltracchi-Bande, das hört er selber nicht so gerne, unter das Kunstvolk gebracht, egal ob Expressionist, Impressionist oder alter Mann. Meister, also zum Beispiel Max Ernst, Paul Klee oder auch mal Matisse. Insgesamt, sagt er, sollen es über 100 Künstler gewesen sein, die er imitiert hat. Und Beltracchi malte entweder während der Nazi- und Kriegszeit verschollene Bilder nach oder er erfand auch und entwarf ganz neue Motive und Bildkonzeptionen, die zum Stil eines bestimmten Künstlers passten. In den Fällen kann man sogar vortrefflich drüber streiten, ob er neben den Fälschungen nicht auch was Neues erschaffen hat. Im Rahmen unserer heutigen Sendung habe ich mit ihm aber erstmal über den Spaß an der ganzen Fälscher- und Betrügerei gesprochen und ihn zuerst gefragt, was ihn denn überhaupt so zur Malerei gebracht hat.
Ich bin immer sehr früh schon mit meinem Vater unterwegs gewesen, nach der Schule in den Kirchen. Das hat mir auch Spaß gemacht, natürlich. Dann später kam eben dazu, dass mich die Künstler interessiert haben, ihre Zeit und dass mich interessiert hat, die zu erforschen, der Leben und Schaffen und wirklich da einzutauchen. Wenn ich die dann für mich praktisch absolviert hatte und dann Bilder in der Handschrift malen konnte, das hat mir natürlich riesig Spaß gemacht.
Ja, der Vater von Wolfgang Beltracchi, den er erwähnt, der war Restaurator und hat häufig in Kirchen gearbeitet. Dieser Umstand hat den Rechtshänder Beltracchi später einmal geholfen, ein Werk des linkshändischen Malers Raoul Dufy zu fälschen. Denn in seiner Jugend hat er manchmal, um die rechte Hand zu entlasten, in die linke gewechselt, wenn er dem Vater bei Restaurationsarbeiten in den Kirchen geholfen hat. Mich hat natürlich interessiert, was es für ihn bedeutet, wenn man, wie er sagt, den Stil von über 100 Künstlern wirklich nachahmen und fälschen kann und das ohne Experten und Fachleuten das auffällt.
Ja, es ist eine Bestätigung. Es ist das entstandene Werk, was der Experte dann beurteilt und sagt, ja, das ist von meinem Künstler. Das ist natürlich eine Bestätigung des eigenen künstlerischen Vermögens auch und meiner Begabung, die ich habe, eben in dieser Handschrift zu malen. Ich habe ja über 100 Handschriften gemalt. Und ich weiß auch nicht, woher ich das kann. Ich kann es halt einfach.
Was er aber natürlich noch können musste, außer irgendwie super toll zu malen und zu imitieren. Wie haben die Beltrakis es denn geschafft, die gefälschten Bilder dann auf den Markt zu bringen?
Ja, dafür mussten sie, sagen wir mal, auch auf organisatorischer Ebene kreativ tätig werden und den Bildern eine Geschichte mit auf den Weg geben. So wurden rund um die Bilder fiktive Sammlungen wie die Sammlung Wilhelm Knobs oder die Sammlung Werner Jäger ins Leben gerufen. Und im letzten Fall war das schon ziemlich dreist, weil der Großvater von Helene Beltraki seiner Frau war zwar der Herr Werner Jäger, aber der hat niemals Kunst gesammelt. In einem anderen Fall, das ist noch wirklich spektakulärer, hat Wolfgang Beltracchi ein auf alt gemachtes Schwarz-Weiß-Foto arrangiert, auf dem seine Frau, umgeben von mehreren von ihm gefälschten Bildern, als ihre eigene Großmutter aufgetreten ist, um die Authentizität der Gemälde zu bekräftigen. Ich habe ihn gefragt, ob das Erfinden von solch aufwendigen Geschichten drumherum auch zum Spaß beigetragen hat oder eher lästige Pflicht war.
Nö, das war... Wenn Sie jetzt auf die Fotos zum Beispiel anspielen, die wir gemacht haben. Das war ja eine Art Konzeption. Das war auch Gestaltung, Inszenierung mit meiner Frau. Eine Art Performance für zwei Personen. Ne? Und wir haben uns da köstlich beamüsiert. Ne?
Also ich finde, wenn man diebische Freude irgendwie akustisch darstellen soll und kann, dann bitte doch wie dieses Lachen von Wolfgang Beltracchi hier am Ende, oder?
Auf jeden Fall. Wir machen jetzt eine kurze Kunstpause und gucken uns gleich mal an, wie Beltracchi die Zeit seit seiner Verhaftung eigentlich so genutzt hat. Wir kümmern uns darum, warum es so reizvoll ist, doch mal auch Grenzen und Gesetze zu übertreten. Wir haben eben schon gehört, der Kunstfälscher Wolfgang Beltracchi hat immer noch ein Lachen in der Stimme, wenn er über seine Fälschungen redet. Ende 2011 ist er zu 6 Jahren Haft verurteilt worden, seit dem 9. Januar dieses Jahres auf Bewährung draußen. Und im Moment hält er sich in Frankreich auf. Aber natürlich ist auch spannend, Sebastian, du hast ja mit ihm gesprochen, wie hat er denn eigentlich selbst diese riesige Aufmerksamkeit genutzt nach seiner Verhaftung?
Ja, das Medienecho war damals natürlich gewaltig. Der größte Fälscherskandal nach dem Zweiten Weltkrieg hieß es, oder Beltracchi, der Jahrhundertfälscher. Und da lag es auf der Hand, die spektakuläre Geschichte in verschiedenen Medienformaten auf den Markt zu werfen. So erschien im Januar 2014 das Buch Selbstporträt des Ehepaars Beltracchi und im März des gleichen Jahres die prämierte Dokumentation Beltracchi, die Kunst der Fälschung, war im Kino. Die Kollegen von Dreisat, die hatten noch eine besondere Idee und haben den im offenen Vollzug freigehenden, sage ich mal, Kunstfälscher Beltracchi gebeten, berühmte Zeitgenossen im Stile großer Maler abzubilden. Darunter war dann auch Harold Schmidt und Christoph Waltz. Und ich wollte wissen, wie er denn die Reaktionen auf seinen Kunstbetrug in der Öffentlichkeit empfunden hat.
Ja, das war natürlich schön. Ich meine, auch mit den Leuten, die ich porträtiert habe, die haben natürlich auch alle gesagt, die lieben die Kunst, aber die lieben eben auch den Provokateur in mir, weil ich auch dem Kunsthandel so ein bisschen die Suppe sehr gesalzen habe eine Zeit lang. Ne?
Und da ist es wieder dieses herrlich diebisch erfreute Beltracchi-Lachen.
Ja, das kann man wirklich schon raushören, wie viel Spaß es ihm gemacht haben muss, die Grenzen des Erlaubten überschritten zu haben, sag ich mal. Ja, genau. Was mich aber irgendwie beeindruckt, ist ja doch der lange Zeitraum, den er gefälscht und gefälscht hat. Immerhin, also du hast eben gesagt, um die 35 Jahre. Hat er irgendwas zu seiner Motivation gesagt?
Ja, also wenn man mal rechnet, Wolfgang Beltracchi ist 2010 im Alter von 59 Jahren verhaftet worden, hat 35 Jahre Kunst gefälscht, das heißt mit ungefähr 24 Jahren hat er damit angefangen und also ich habe auch schon gelesen im Netz, die erste Fälschung hat er mit 14 Jahren sogar gemacht, das kann ich jetzt nicht so genau nachprüfen. Aber er hat mir erzählt, was seine Ursprungsmotivation bzw. der eigentliche Kick überhaupt gewesen ist, so lange denn dabei zu bleiben.
Der Kick war eigentlich, dass ich es immer wieder geschafft habe, jedes Mal wieder mich wirklich in einen Maler so reinzuversetzen und in die Zeit. Die Zeit spielt ja auch eine große Rolle. Ne? Das hat mir wirklich am allermeisten Spaß gemacht.
Ja, im Laufe der Zeit spielte wohl auch das Geld eine immer größere Rolle. Da muss man sich nichts vormachen, denn allein für die damals vor Gericht verhandelten 14 Fälschungen haben die Beltracchis und Komplizen ganze 16 Millionen Euro bekommen.
Wie ist man ihm denn überhaupt auf die Schliche gekommen?
Durch das, was anscheinend viele Auktionshäuser über all die Jahre vernachlässigt haben. Denn wie erwähnt, hat Wolfgang Beltracchi viele Gemälde gefälscht, die im Laufe des 20. Jahrhunderts verschwollen sind. Und eigentlich hätte man sich in solchen Fällen als Auktionshaus wie Sotheby's, Christie's oder auch Lempertz hier in Köln zum Beispiel ein naturwissenschaftliches Gutachten einholen müssen. Mhm. Auf jeden Fall hat die chemische Analyse des gefälschten Beltracchi-Gemäldes Rotes Bild mit Pferden im Stile des rheinischen Expressionisten Heinrich Campendong den Betrug endlich dann aufgedeckt. Bei der Herstellung des Bildes hat Beltracchi nämlich das Farbpigment Titanweiß verwendet, das zu der angegebenen Entstehungszeit der Bilder überhaupt noch gar nicht existierte.
Ach, so ein Stolperstein.
Wie gut, dass er jetzt seine eigenen Bilder malt und diese auch mit seinem eigenen Namen signiert. Was sich aber dadurch geändert hat, jetzt auch offiziell Beltracchi-Gemälde zu malen, hat er so beantwortet.
Es ist im Grunde nicht viel anders, würde ich mal sagen. Natürlich, dieser Kick ist nicht mehr so da, weil ich ja doch im Verborgenen gearbeitet habe. Und ich habe es auch im Verborgenen genossen. Aber das ist natürlich nicht mehr so. Und der ganze Stress rundherum, dieses Bekanntsein, Berühmtsein, ist ja auch nicht immer angenehm. Das kann man wirklich sagen. Aber sonst hat sich nicht viel geändert. Außer, dass ich natürlich jetzt für meine Bilder nicht mehr so viel Geld bekomme.
Ja, ein kleiner, aber feiner Unterschied.
Was will man da noch sagen? Wolfgang Beltracchi, Jahrhundertfälscher, der immer noch ziemlichen Spaß an seiner eigenen Geschichte hat. Sebastian Rams hat mit ihm gesprochen. Vielen Dank dafür. Warum reizt uns das manchmal, Grenzen zu überschreiten? Und wir haben schon viel gehört über den Kunstfälscher Wolfgang Beltracchi, was auch seine Motivation war. Er scheint ja insgesamt nicht besonders reumütig zu sein. Und er wusste auch schon, während er all diese Taten tat, offensichtlich ja auch mit viel Spaß, wusste er, dass er gesetzwidrig handelt und hat dann auch selbstbewusst die Strafe angenommen, als er überführt war. Am Telefon ist jetzt die Philosophieprofessorin Dagmar Borchers aus Bremen. Schönen guten Abend, Frau Borchers.
Guten Abend.
Sie kümmern sich speziell um das Thema angewandte Ethik. Was würden Sie denn sagen? Wie würden Sie das Verhalten von Wolfgang Beltracchi bezeichnen?
Ja, also offensichtlich, Sie haben es eben gesagt, es war klar, rechtlich war das nicht in Ordnung und es ist, glaube ich, auch völlig klar, dass das moralisch nicht in Ordnung war. Also die Situationen, mit denen Sie sich heute Abend beschäftigen, sind ja keine Situation moralischer Ratlosigkeit. Also da stellen Sie ja nicht die Frage, was soll ich tun oder was sollte ich in moralischer Hinsicht tun. Das ist ja völlig klar. Und ich fand interessant, dass hier häufig auch von Seiten Ihres Interviews die Rede war von diebischer Freude. Und ich finde die Sprache da extrem aufschlussreich. Also, dass diese Grenzüberschreitung demjenigen, der die Grenzen, der jetzt, ich rede jetzt mal von den moralischen Grenzen, überschreitet, Spaß macht, das kann man sich leicht vorstellen, weil das ja auch ein tolles Gefühl ist, aber also eigener Macht und eigenen Vermögens. Mhm. Aber warum heißt es diebische Freude? Ich glaube, das heißt diebische Freude, weil man die Freude eigentlich, weil das sozusagen eine geklaute Freude ist. Also es ist eine Freude auf Kosten eines anderen. Mhm. Und das ist, glaube ich, der eigentlich moralisch problematische Punkt an der Stelle. Also man selber findet es witzig, aber es ist eben ein Diebstahl an einem anderen, weil derjenige, den man schädigt, der findet es wahrscheinlich nicht witzig. Und deswegen ist es eine Freude auf Kosten eines anderen. Und wie schlimm das nun wirklich ist, hängt, glaube ich, extrem stark von dem Ausmaß des Schadens ab. Und man kann jetzt sagen, bei dieser Kunstfälschung, naja, das sind wahrscheinlich vermögende Leute und so weiter. Also ich würde immer sagen, wie groß ist der Schaden, den man angerichtet hat? Und wenn der Schaden aber wirklich groß ist, und wenn man auf diese Weise andere Menschen massiv in Mitleidenschaft oder zieht oder sie irgendwie benachteiligt oder einen moralischen Anspruch verletzt, den diese Person eigentlich an uns haben, dann wird es, glaube ich, doch ein bisschen weniger lustig, als es so auf den ersten Sitz her Anschein hat.
Das ist ja auch interessant, wenn wir uns nochmal angucken, was wir auch für Beispiele in dieser Sendung hatten, dass eigentlich immer dann auch diese Freude aufkommt oder was, wenn diejenigen, die ich schädige, für mich nicht so klar zu erkennen sind. Also ich denke nochmal an die Snowboard-Truppe, die da, die hat ja keine Privatreisenden beklaut, sondern eben den Snowboard-Verleih oder hat im Supermarkt was mitgehen lassen, hat den Lift umsonst benutzt. Würden Sie sagen, also sozusagen für die Moral spielt es auch immer eine Bewertung, ob ich so eine Vorstellung davon habe, wem ich was antue?
Ja, ich glaube, also ich bin keine Psychologin, aber ich würde sagen, so sind wir einfach gestrickt. Wenn wir direkt jemandem gegenüber einen Schaden anrichten und auch merken, wie es sich für die Person anfühlt, der wir den Schaden antun, dann ist es, glaube ich, einfach nicht mehr so lustig. Das ist nur deshalb lustig, weil wir denken, ach, das ist ja eine riesige Organisation oder der Schaden ist nicht so groß. Also genau wie Sie sagen, wenn es anonym ist, weil man dann ja auch im Sinne so einer quasi nachträglichen Rationalisierung immer sagen kann, naja, das trifft ja keinen Arm oder der Schaden war nicht schlimm. Klar, das ist dann leicht, sich quasi selbst zu entschuldigen vor sich selbst. Insofern ist es wirklich nicht verwunderlich, dass es meistens dann solche Grenzüberschreitungen sind, die am meisten Freude machen.
Ich meine, ein bisschen spielt da vielleicht auch mit rein, dass wir ja umgeben sind auch von vielen Büchern und Filmen, in denen so bestimmte Verbrechertypen, die edlen Verbrecher eigentlich auch so als Helden dargestellt werden. Ich denke jetzt einfach mal an Robin Hood, ne? Der nahm den Reichen und gab den Armen. Was würden Sie sagen, sozusagen, was für eine Art von Rechtfertigung ist das im moralischen Sinne auch?
Ja, das ist ein schmaler Grat, auf dem man dann wandelt zwischen moralischer Borniertheit und moralischer Anmaßung, wo man denkt, ich weiß es besser als alle anderen. Und es kann aber natürlich auch Fälle geben, wo man tatsächlich richtig handelt und sich auch zu Recht auf das eigene Gewissen berufen kann. Also das ist ganz stark vom Kontext und von der Situation abhängig.
Was wäre das für ein Beispiel, dass ich Gesetze übertrete und dann trotzdem moralisch handle?
Naja, also stellen Sie sich vor, typisches, klassisches Beispiel, Sie leben in einem Unrechtsstaat, zum Beispiel im Dritten Reich, und Sie übertreten da ein Gesetz. Dann würde man natürlich immer sagen, das ist mutig, das ist couragiert, da haben sie das Recht zu, weil dieses Recht, dieses geltende Recht selbst äußerst fragwürdig ist. Aber das sind gewissermaßen auch, würde ich sagen, Extremsituationen oder Ausnahmesituationen. Ich glaube nicht, dass das für uns heute irgendwie einschlägig ist, sondern wenn wir das heute machen, dann ist da auch immer viel, also ich finde es tendenziell häufig problematisch, weil man sich eben anmaßt, dass man sich, es ist leicht so eine moralische Borniertheit dann im Spiel.
Da stellt sich natürlich auch die Frage, wer bestimmt eigentlich, was moralisch ist? Hat das auch immer damit zu tun, also sozusagen, wie die Mehrheitsmeinung in der Gesellschaft ist und welche Regeln es da gibt?
Ja, ganz sicher. Also Moral ist ja so ein merkwürdiges Zwitterwesen. Auf der einen Seite ist es eben anders als das Recht, nicht in dem Sinne einklagbar und sanktionierbar wie ein wirklicher Rechtsverstoß, von dem Sie ja heute auch in der Sendung viel gesprochen haben. Also deswegen ist für Moralphilosophen auch die Sache häufig nicht so klar wie für die Anwältin, die das sehr genau abschätzen kann. Andererseits beruhen moralische Werte und Normen auf Übereinkünften, die eine Gesellschaft durch einen wie auch immer gearteten Diskurs trifft. Also wir verständigen uns in der Gesellschaft ja eigentlich ständig darüber, was wir wechselseitig voneinander erwarten. Und insofern ist es eben nicht etwas völlig Individuelles und Subjektives, sondern wir erwarten ja auch von anderen, dass sie sich uns gegenüber auf eine bestimmte Weise verhalten. Und es ist sehr wichtig für uns, dass wir diese Erwartungen haben können. Und das können wir auch begründen, warum sie uns wichtig sind. Und wenn dann eine Person sich darüber hinwegsetzt, dann, und damit wären wir wieder bei dieser Schadensgeschichte, dann kann das harmlos in Anführungsstrichen sein. Das kann häufig lachen ja auch Leute, denen man einen Schaden zugefügt hat, ja auch selber drüber und sagen, ja komm, das war witzig und finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Aber es kann natürlich auch anders sein und das muss man auch immer mit bedenken, finde ich.
Dagmar Borchers, Philosophieprofessorin aus Bremen, hat uns erzählt, warum Moral wichtig ist und wir die Gesetze eigentlich einhalten sollten und die moralischen Vorstellungen, damit wir gut zusammenleben können. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Das war die Redaktionskonferenz am Mittwoch. Wir hören uns morgen wieder. Hier kommt jetzt eine Stunde Netz mit Bianca Hauder und Sebastian Sonntag. Und Sie haben Herbert Grönemeyer zu seinem digitalen Alltag in der Sendung. Viel Spaß beim Hören. Einfach mal reinhören. Ich bin Verena von Kaltz. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dahin.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr.